Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, auch für seine Nachfolger war es nicht leicht, die Auferstehung Jesu zu erfassen und daran zu glauben. Und so begegnet Jesus ihnen immer wieder aus der neuen Wirklichkeit der Auferstehung heraus, in der er nun nach seiner Auferstehung war. So offenbart er sich seiner Jüngerschar mehrmals, oft auch einzelnen Personen, dann wieder den beiden Jüngern auf der Wanderung nach Emmaus, wie wir wissen, wie wir es in den Ostertagen auch gehört haben, und sie erkannten ihn zuerst nicht. Nach längerer Unterhaltung sprach Jesus unter anderem, sie erkannten ihn immer noch nicht, zu ihnen: O, wie seid ihr doch so unverständig! Wie schwer kommen eure Herzen zum Glauben an all das, was schon die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden und dann zu seiner Herrlichkeit eingehen? So legte er ihnen das Alte Testament aus, die alten Schriften, die Schriften, angefangen von Mose zu den Propheten, durch das ganze Alte Testament. Er legte es ihnen aus und machte ihnen klar: Das handelt von mir. Da bin ich gegenwärtig gewesen. Da war ich bereits im Volk Israel. Da war ich bei Abraham. Da war ich bei der Schöpfung. Da war ich dabei. Ja, der lebendige Herr hat schon im Alten Testament das Volk geführt und gesegnet und bewahrt und sich ihnen als lebendiger Gott immer wieder offenbart. Er sprach zu Abraham, er redete mit ihm, er begegnete dem Mose im brennenden Dornbusch: Ich bin, der ich bin, ich bin der lebendige Gott. Und so offenbarte er sich immer wieder dem Volk Israel. Der Glaube Abrahams, des Mose und der Propheten war keine tote Religion, sondern ein Reden und Handeln des lebendigen Gottes mit seinem Volk. Das war der Kern dieses Glaubens. Keine Religion im allgemeinen Sinn, dass wir irgendwelche Religionsübungen machen, sondern es war die Gemeinschaft mit ihm, mit dem himmlischen Vater. Sie konnten mit ihm reden. Sie haben ihn kennengelernt, sie haben Kontakt mit ihm gehabt. Er hat sie aus der Sklaverei herausgerufen und sich als die Quelle des Lebens im Volk Israel offenbart. Wir verstehen heute nur zu gut Thomas den Zweifler, der nicht dabei war, als Jesus sich das erste Mal der gesamten Jüngerschar offenbarte und der dann die Worte ausrief, dieser Thomas der Zweifler: Wenn ich nicht meine Finger in seine Hand lege und meine Hand in seine Wunden lege, seine Nägel male und seine Wunde, seine Seite spüre, so kann ich nicht glauben. Und so ist Thomas als der Zweifler in die Geschichte eingegangen. Und als ihnen dann Jesus wieder begegnet und diesmal Thomas dabei war, spricht Jesus zu ihm: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Thomas fällt auf seine Knie und sagt: Mein Herr und mein Gott. Das war der Funke des lebendigen Glaubens im Leben des Thomas. Und seitdem war er ein begeisterter Anhänger Jesu. Er hat das Evangelium bis nach Indien getragen. Und es ist auch bekannt, dass es auch noch ein besonderes Evangelium, ein Thomas-Evangelium gibt, was zwar nicht im Kanon der Bibel ist, aber der Thomas war ein ganz lebendiger Zeuge und Apostel Jesu Christi. So haben immer mehr Jünger und Gläubige Begegnungen mit dem Auferstandenen gehabt in den ersten Monaten. Ganz real, einmal waren es sogar 500 Gläubige, von denen die meisten noch leben, sagt Paulus damals. zu Paulus Zeiten haben die meisten von den 500 noch gelebt, sodass man das auch nachprüfen konnte. Ganz real, keine Einbildungen oder Halluzinationen, wie man dann oft in der Theologie behauptet hat, oder Legenden, Fantasien, Visionen oder Erscheinungen irgendwelcher Verstorbener. Nein, Paulus bezeugt in seinen Briefen mit allem Nachdruck die Kraft und die Realität der leiblichen Auferstehung Jesu. Wenn er ausruft, zum Beispiel im Korintherbrief, wir kennen diese wunderbare Stelle, wo Paulus geleitet vom Heiligen Geist das hier nun schreibt: Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Das heißt, der Glaube ist nichts wert. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, also ohne Auferstehung, sind wir die elendsten unter den Menschen. So radikal kann das Paulus ausdrücken. Und dann fährt er fort und jetzt kommt dieses große nun aber, im Griechischen auch ganz stark, nun de, nun aber, jetzt beginnt was Neues, jetzt hat was Neues begonnen. Christus ist auferstanden, er lebt. Christus ist auferstanden von den Toten und auch wir dürfen im Heiligen Geist an seiner Auferstehungswelt, an seinem Auferstehungsleib wunderbar jetzt schon durch den Geist Gottes teilhaben. Auch wenn wir ihn jetzt nicht mehr unter uns haben, leibhaftig, so können wir doch im Geiste ihn bereits mit ihm Gemeinschaft haben, im Heiligen Geist. So sind wir bereits, sagt Paulus, mit Auferstandene im Glauben durch den Heiligen Geist. Im Herzen, im Heiligen Geist, unser Geist ist auferweckt durch den Heiligen Geist und so sind wir mit Auferstandene, leben bereits in einem neuen Leben. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so sagt Paulus, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir auch in aller Schwachheit und mit allen Fehlern noch in dieser Welt sind, so dürfen wir doch bereits in einem neuen Leben wandeln. Sie haben mit ihm wirkliche Gemeinschaft gehabt, die ersten Jünger, wie es in unserem Wort heute bezeugt ist. Sie begegnen Jesus am Ufer des Sees Tiberias in ihrer vertrauten Umgebung. Sie haben wieder nichts gefangen, aber auf sein Wort hin wird das Netz gefüllt und mit großer Menge von Fischen eingebracht. Sie wagen es wieder auf sein Wort. Sie haben doch gelernt, dass sein Wort trägt und eine Kraftquelle ist. Johannes, wie wir gerade hörten, erkennt ihn zuerst. Er war der Jünger, der innerlich ihm am nächsten war und der auch unter dem Kreuz ausgeharrt hatte, der auch nach dem Tod Jesu für die Mutter Maria liebevoll gesorgt hatte. Auch unser heutiges Wort ist so lebensnah. Als Johannes Jesus erkennt und ruft, es ist der Herr, da zieht Petrus sein Obergewand an und springt ins Wasser und schwimmt in Begeisterung die 150 Meter ans Land. Die anderen rudern mit dem Netz voller Fische und begegnen Jesus am Ufer. Jesus hat bereits Feuer gemacht und Brot besorgt und Fische aufs offene Feuer gelegt und gebraten. Sie feierten das Mahl, ganz so, wie sie es vor der Kreuzigung gewohnt waren. Petrus war voller Begeisterung, dass er den Herrn jetzt wieder wirklich erkannt hat. Nicht eine Erscheinung, nur eine Vision, sondern er war wirklich lebendig in ihrer Mitte. Dass es keine Täuschung war, nicht nur eine Sehnsucht oder ein Wunschdenken, sondern dass sie real mit Jesus essen und feiern konnten. Wie hat doch Petrus innerlich an die Stunde gedacht, in der er Jesus verleugnete? Ich kenne den Menschen nicht, so hatte er aus Angst vor einer Magd, die ihn erkannt hatte, ausgerufen. Und wie hat er vorher selbstsicher gesagt, wenn auch alle an dir Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich doch nicht verleugnen. Solche starken Worte hat Petrus gesprochen. Das Gleiche sagten aber auch die anderen Jünger. An dieses Geschehen erinnert sich Petrus nun so schmerzlich. Und Jesus weist ihn auch darauf hin, wenn er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen? Jesus fragt hier nach der Agape, vom Griechischen her, nach der Agape, agapest du mich, nach der göttlichen Liebe, agapas me, liebst du mich mit der Liebe, die der Heilige Geist schenkt? Petrus antwortet auf alle drei Fragen. Petrus, liebst du mich? Fragt Jesus immer wieder. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er antwortet aber nicht mit Agape, nicht mit der göttlichen Liebe, sondern er antwortet jedes Mal, Philose, ich liebe dich mit der natürlichen Liebe. Ich hab dich gern. Du bist mir ein Freund, du bist mir ein Kamerad. Ich schätze dich, ich ehre dich. Agapas me. Hast du mich mit vom Heiligen Geist gewirkter Liebe? Fragt Jesus wieder. Die Agape ist nicht die Liebe, die aus freundlicher oder natürlicher Zuneigung fließt, sondern die der Heilige Geist als Frucht des Geistes in uns im Leben der Gläubigen schenkt. Auf die Fragen Jesu wagt Petrus nicht zu antworten. Agape sie, lieb dich mit göttlicher Begeisterung. Er traut sich es nicht. Ich liebe dich mit der starken Liebe, die der Heilige Geist in mir wirkt. Er kennt seine Schwächen, sondern er antwortet immer wieder, Philose, ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Ich schätze dich. Offenbar denkt Petrus schmerzlich an die Verleugnung, an sein schmähliches Versagen. Er kennt sich mittlerweile zu gut. Ohne die Kraft Gottes in seinem Leben ist er zu dieser Liebe aus dem Heiligen Geist gar nicht fähig. Noch war Pfingsten nicht geschehen. Noch war der Heilige Geist nicht mit Kraft und Macht auf sein Volk und auf Petrus ausgegossen. Bei der dritten Frage fragt nun Jesus mit den Worten des Petrus. Jesus fragt nicht mehr Agapese, sondern sagt Philose. Liebst du mich mit der natürlichen Liebe? Phileis me. So steigt er auf die Stufe des Petrus herab. Ja, kommt ihm aufs Neue ganz nahe und fragt, liebst du mich wenigstens mit freundschaftlicher Liebe mich? Trotz aller Schwäche bist du mit mir in freundschaftlicher Liebe verbunden. Da wird Petrus traurig. Und er sagt wohl in leisem Ton, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst, dass ich dich lieb habe. Ja, Jesus kennt auch uns mit allen unseren Schwachheiten. Und doch beauftragt er uns, wie auch den wankelmütigen, temperamentvollen Petrus, mit dem Auftrag, sich um die Herde Gottes auch heute in unserer Stadt zu kümmern. Auch wir alle sind gerufen, wie Petrus, sich um die Herde Gottes in unserer Stadt, in unserem Land zu kümmern, nicht aus eigener Kraft. Da hat Petrus ja so kläglich versagt. Nein, nur der Herr kann ihn dazu erneuern, beauftragen und ausrüsten, trotz aller menschlicher Unzulänglichkeiten. Am Pfingsttage hat Petrus die Ausrüstung dazu bekommen. Wenn es heißt, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und so hat sich im Leben des Petrus das verwirklicht. Aus dem wankelmütigen Sohn des Jonas wurde Petrus der Fels. Am Pfingsttage erfüllt von der Kraft Gottes stand Petrus da vor Tausenden von Menschen, von nah und fern, die gekommen waren aus aller Herren Lande und bezeugte die Auferstehung Jesu Christi, bezeugte den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ein einfacher Fischer, und die anderen waren auch einfache Fischer und Handwerker, sie bezeugten an diesem Tag die Kraft aus der Höhe und waren zu Werkzeugen und Boten der Gnade des lebendigen Gottes geworden. Ja, als Jesus schon am Anfang den Petrus sah, sprach er zu ihm: Du bist Simon, Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ein starkes prophetisches Wort hat ganz am Anfang, als Jesus den Petrus kennenlernte, als er ihn zu Beginn sah, sprach Jesus schon diese prophetischen Worte: Du sollst der Fels heißen, Kephas der Fels. Er war ein Felsenmann unter den ersten Christen. Unter der jungen Gemeinde in Kleinasien war er ein lebendiger Zeuge und dann auch in Rom. Jesus deutet hier auch noch an, dass Nachfolge oft mit Verfolgung, Entbehrung und Leid, ja Martyrium zu tun hat, was bei Petrus wohl auch eingetroffen ist. Ja, wirklichen Hirtendienst haben wir nicht in uns selbst und können ihn nicht durch menschliche Ämter verliehen bekommen. Hirtenaufgaben, von denen wir so wunderbar gesungen haben, Hirtenaufgaben werden uns vom großen Hirten unserer Seelen geschenkt, durch den Heiligen Geist. Und so dürfen wir es erleben mit David: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Er versorgt mich auch bei aller Knappheit und Teuerung und Rezession. Er ist auferstanden, er lebt. Und er ruft auch heute noch zu uns: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben aus der erneuernden Kraft seines Wortes. Er weidet mich auf grüner Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Bei ihm wird sein Wort lebendig und mit Geist und mit Leben erfüllt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, sagt der Psalmist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Welche Zusage für uns alle in dieser verwirrten und chaotischen Zeit, wo sich manche fragen, was kommt da auf uns zu, auf unsere Kinder und Kindeskinder, an Teuerung, an Unruhen, an Seuchen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, sagt David, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, wie wir es gesungen haben. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir haben so große Zusagen und Verheißungen, so dürfen wir empfangen im Glauben, im Gebet, in der Hingabe an den Auferstandenen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Lasst uns beten. Ja, o Herr, Jünglinge straucheln, junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, dass sie wandern und nicht ermüden. Und diese Kraft gibst du jedem von uns aufs Neue, rüstest uns aus und lässt auch diese Stunde des Lobpreises, des Gebetes dazu dienen. Du bist in unserer Mitte, wir beten dich an. Du bist der große Hirte unserer Seelen. Dank sei dir, o Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.